Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Kinder brauchen Medienkompetenz und die ist genauso wichtig wie das Lesen und das Schreiben. Aber wie können Kinder von digitalen Medien profitieren, ohne überfordert zu werden? Und welche Strategien können Eltern und ErzieherInnen für einen gesunden Umgang mit Medien entwickeln? In dieser Folge vom Kopfhörer spreche ich mit Professor Dr. Eike Henning-Tappe darüber, welche Chancen, aber auch Herausforderungen angesichts des Medienkonsums von Kindern bestehen. Mein Gast ist Professor für Digitalisierung und Medienpädagogik in der sozialen Arbeit an unserer Hochschule. Er sagt, niemand will Lesen, Schreiben und Rechnen abschaffen. Aber neben diesen grundlegenden Kompetenzen haben sich längst neue Kulturtechniken etabliert. Das Verstehen und Bewerten medialer Sprachen und Kommunikationsmuster wird immer bedeutsamer, nicht zuletzt im Kontext aktueller KI-Entwicklung. Herzlich willkommen, lieber Eike Henning.
Ja, danke für die Einladung, freut mich.
Schön, dass du da bist, zu einem sehr wichtigen und sehr spannenden Thema, wie ich finde. Und wir starten gleich mal mit dem grundsätzlichen Überblick über den Medienkonsum von Kindern. Interessieren würde mich, wie der sich eigentlich in den letzten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahren bis heute verändert hat.
Ja, keine kleine Frage zum Beginn. Wir müssen da ziemlich differenzieren, was Medienkonsum bedeutet. Also auch Bücher sind Medien. Aber oft wird in der Debatte ja von digitalen Medien gesprochen. Und da gibt es ja auch verschiedene Dinge, die man tun kann. Also vom Gaming bis zur Fotografie, bis zum E-Book-Lesen oder Social-Media-Konsum. Und dann sehen wir schon, das wird ja oft auch medial oft verbreitet, dass Bildschirmzeiten gestiegen sind. So, sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen, auch im frühkindlichen Alter. Das sagt aber noch nichts über die Qualität aus. Es ist ja erstmal nur eine quantitative Aussage, was damit gemacht wird und wie das gemacht wird. Wir haben mit zum Beispiel der GYM-Studie, das ist eine Studie, die jährlich das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen untersucht. Die gibt es schon relativ lange, also ich glaube schon 20 Jahre. Und die hat jetzt in der aktuellen Ausgabe, die Zahlen von 2024 präsentieren, mal so einen Querschnitt von 2014 bis 2024 gemacht, wie die Online-Zeit sich gestaltet hat. Und das liegt so aktuell bei 208 Minuten, glaube ich 208, 207 Minuten am Tag online, hat sich aber nicht groß verändert in den letzten 10 Jahren. Also es schwankt immer mal, mal waren die Zahlen ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger, aber es ist immer um dieses 200-Level, ausgenommen jetzt die Corona-Pandemie-Jahre, wo es halt nochmal deutlich höher war, verständlicherweise. Aber sonst schwankt das. Also da sehen wir jetzt keine krasse Zunahme. Natürlich eine Zunahme, wenn wir in 20 Jahre zurückgucken, wo online noch gar nicht so viel gemacht wurde. Das heißt, Bildschirmzeiten steigen und Online-Nutzungszeiten sind relativ gleich geblieben. Zumindest bei Jugendlichen, bei Kindern steigen die durchaus schon. Und dann muss man gucken, was wird gemacht. So, also neben natürlich Lernen wird digitaler, Hausaufgaben werden digital abgefragt. In manchen Schulen gibt es digitale Lernplattformen, wo Sachen hochgeladen werden müssen. Es soll im Internet recherchiert werden. Die familiäre Kommunikation läuft digital ab. Die Kommunikation mit den Peers und den Freunden läuft digital ab. Die Wegfindung läuft digital ab. Es gibt den digitalen Einkaufszettel. Anmeldung für Freizeitgestaltung ist digital. All das sind Sachen, die natürlich die Online-Zeit erhöhen könnten, aber auch die Bildschirmzeit beeinflussen. So, das fließt damit rein. Deswegen, worauf immer abgezielt wird, ist, die machen halt sowas wie Social Media und das wird deutlich höher oder Gaming wird deutlich höher. Da steigen die Zahlen zum Teil deutlich, zum Teil weniger deutlich. Im Gaming ist das gar nicht viel mehr geworden, auch wenn wir jetzt auch mal 15 Jahre zurückblicken, sehen wir dann nicht, dass es dann mehr geworden ist. Es ist halt trotzdem eine hohe Zahl. Zum Beispiel Jugendliche spielen bis zu 2 Stunden täglich am Tag, obwohl das ein Durchschnittswert ist, wo halt auch das Wochenende mit reingerechnet wird. Das muss man ja immer sehen. Ja, also auch bei den Bildschirmzeiten wird immer das Wochenende mit reingerechnet, wo natürlich auch mal zusammen Filme geguckt werden oder halt länger ein Spiel gespielt wird. Was sich verändert, ist halt, wie und welche Aktivitäten gemacht werden. Also das heißt, wir haben mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel in Social Media, dass das aktiver gestaltet wird. dass da deutlich die Zeiten auch gestiegen sind, was die Aktivitäten anbelangt. Genau, und das ist erstmal so die quantitative Darstellung.
Okay, du hattest eingangs gesagt, die Unterscheidung Online-Zeit und Bildschirmzeit. Kannst du das mal erklären? Worin genau bestehen da die Unterschiede? Also wenn ich jetzt denke, ich habe ein Smartphone in der Hand, ist für mich auch irgendeine Form von Bildschirm. Aber sicherlich, also was ist Online und was ist reine Bildschirm?
Genau, und das ist das Schwierige auch in den Debatten immer. Wenn gesagt wird, der Konsum von digitalen Medien ist erhöht, dann was sind denn digitale Medien? Also das Smartphone, klar, aber auch der Fernseher ist ein digitales Medium, die Spielekonsole, der Fotoapparat ist ein digitales Medium, all das sind digitale Endgeräte. Was gemeint ist, ist meistens dann irgendwas mit Social Media machen, aber das ist kein digitales Medium oder steht nicht für alle digitalen Medien. Und da müssen wir abkoppeln, mache ich etwas online, also im Internet, oder mache ich etwas offline, also wo das Internet jetzt nicht direkt angebunden ist, also wie bei der Fotografie oder Offline-Spiele. So. Beides sind Bildschirmzeiten, ne, weil ich auch bei der Kamera auf dem Bildschirm gucke oder in ein Bildschirm hinein, ist aber nicht zwingend online.
Dieser Medienkonsum, wenn wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen, so ganz allgemein der Medienkonsum, wann würdest du sagen, beginnt der eigentlich? Also wann kommen Kinder mit Medien das erste Mal so richtig in Berührung?
Ja, schon ab der Geburt quasi, ne? Je nachdem, wie das familiäre oder das Erziehungsumfeld aufgestellt ist, bekommen ja schon Kleinkinder mit, dass die Erziehenden und auch das Umfeld selber etwas mit den Geräten macht. So, die schauen da drauf, gucken sich vielleicht einen Film an, hören Musik. Na, also das ist schon ein Thema ab der Geburt, obwohl das auch schon vorher im Mediengebrauch so war. Ne? Also auch das Zeitungslesen. Ich bin in den 80ern, 90ern groß geworden, dann kenne ich meinen Vater mit einer Zeitung vorm Gesicht. So, auch das ist Medienkonsum. Genau, aber mit den digitalen Medien kommen sie ab der Geburt in Kontakt. Spätestens dann ab der Kita oder entsprechenden Erziehungseinrichtungen, wo natürlich digitale Medien auch genutzt werden, um zum Beispiel Musik abzuspielen oder mal einen YouTube-Film geguckt wird oder eine Fotogalerie erstellt wird. Genau.
Jetzt ist all das ja nicht prinzipiell schlecht, würde ich behaupten, aber bestimmt kommt es auf das richtige Maß an. Also was können Eltern und vielleicht auch Erzieherinnen und Erzieher tun, um diesen Konsum, ich sag mal, im Verhältnis zu halten?
Also Konsum muss man ja, Konsum ist ja das reine Rezipieren, so aufnehmen, ohne etwas zu tun. Da gibt es immer so Empfehlungen für Bildschirmzeiten. Ich finde, man muss immer nach dem Inhalt schauen. Also was wird denn überhaupt zu welcher Zeit und in welchem Alter konsumiert, wenn es nur rein um die Rezeption geht? Und da gibt es Empfehlungen, zum Beispiel in den ersten 3 Lebensjahren möglichst halt keinen reinen Konsum von Bewegtbild. So, weil, ne, wenn wir über Medien reden, können wir auch sagen, wenn wir keinen Konsum sagen, dann fallen die Lieder auch weg. Also dafür benutzt man auch irgendwie Spotify oder Apple Music oder was auch immer. Auch das ist auch ein digitales Medium, was online ist. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich sage, ich setze das Kind jetzt vorm Bildschirm und das guckt jetzt mal eine halbe Stunde mit 2 Jahren irgendeine Sendung. Davon ist abzuraten, weil die natürlich das Gesehene noch gar nicht einordnen können. Die können den Kontext nicht, die können nicht unterscheiden, ist das Fiktion, ist das Realität. Es ist ein relativ hohes Tempo, womit potenziell das Gehirn auch noch überfordert ist, weil sehr viele Eindrücke herrschen, oft auf das junge Gehirn quasi einprasseln. Mit steigendem Alter, sagen wir so 4 bis 6 Jahre, kann man natürlich Kindern auch schon mal mehr zumuten, je nach Kind. Das ist eine hoch individuelle Sache. Es gibt Kinder, die mit 5 Jahren natürlich sich einen Disney-Film anschauen können. Vielleicht nicht am Stück, sondern halt mit Pausen oder auf Tage verteilt. Und da vollkommen mit klarkommen. Ne? Disney-Filme sind ab 0, sagt man ja, ist ja kein Problem. Aber wir wissen auch zum Beispiel, dass Disney-Filme sehr viel mit Verlust arbeiten. Und da gibt es Kinder, die können 6 sein, 7, die können mit diesem Thema nicht umgehen. Das heißt, wir müssen immer spezifisch auf den Inhalt gucken und welches Kind schaut sich diesen Inhalt an und wird es begleitet. Und das heißt, Begleitung ist so ein Stichwort. Wir müssen früh genug Medienkonsum und Medien handeln, das nochmal die Unterscheidung oder selber etwas tun, auch begleiten und anleiten. Also das heißt, im Erziehungsumfeld, also es gibt ja nicht nur Eltern, die erziehen, und nicht jedes Kind wohnt in einer Familie, in der traditionellen, sondern auch in anderen Kontexten. Müssen wir lernen, Medienkonsum zu begleiten und zum vielleicht aktiven Medienhandeln anregen, dass ich selber etwas tue damit? Und halt auch in Bildungseinrichtungen wie die Kita. Ne? Auch da muss ich das Rahmen, was machen wir? Wie gehen wir denn mit den Medieneindrücken um, die von außen kommen? Also die Kinder bringen ja immer Medienerfahrung mit. Da kann jede Kita sagen, ja, mit Medien ist hier nichts. Aber die sind schon da. Allein in den Köpfen sind die da und in den Emotionen. Das muss ich auch irgendwie auffangen. Das heißt, da findet halt auch Medienarbeit oder wir würden sagen medienpädagogische Arbeit statt, auch wenn kein Gerät involviert ist. Also auch das Aufarbeiten gehört dazu. Genau, also Begleitung ist entscheidend, sowohl im Erziehungsumfeld als auch in Bildungseinrichtungen. Ernst nehmen, dass es Interesse da ist und die Erkenntnis, dass es Teil unser aller Lebenswelt ist. Das kann man nicht auch kritisch diskutieren. Wie sehr sind wir auch als Erwachsene in verschiedenen Medienräumen unterwegs? Und gestalten diese oder konsumieren nur, aber es ist halt nur mal ein Fakt, dass unsere Gesellschaft so aufgestellt ist. Und da wachsen Kinder drin auf. Und es ist auch illusorisch zu sagen, es gibt die Offline-Welt, das ist die reale, und dann gibt es eine digitale Welt, das ist die falsche Welt, die ist nicht real, die ist real. Die läuft parallel mit, ja, und ist immer existent. Deswegen müssen wir auch da für fit machen quasi und begleiten.
Du sagst Medienkonsum begleiten. Wie kann das denn im häuslichen Umfeld oder in Erziehungseinrichtungen ganz konkret aussehen?
Ja, wenn wir jetzt über Konsum reden, erstmal gemeinsam auswählen, was wird geguckt. Vor allem im frühkindlichen Alter und auch im Grundschulalter kann man das durchaus auch machen. Zu sagen, wir gucken Sachen, aber wir suchen gemeinsam was aus. Man schaut sich das vielleicht auch als Person, erwachsene Person vorher mal an. Liest sich vielleicht ein bisschen ein, was ist denn das überhaupt? Und schaut auch gemeinsam. Also das kann man ja auch als Event gestalten, das gemeinsame Schauen, um dann halt auch auf Sachen eingehen zu können, die das Kind vielleicht verstören. Natürlich ist es auch legitim, jemand zu sagen, okay, mein Kind, merke ich, ist so gefestigt, das kann halt die Sendung, die ich schon kenne, auch mal alleine schauen. So, dann ist das okay, dann habe ich diese Kompetenz mit dem Kind aufgebaut und ich weiß, wie es reagieren wird. Das ist Begleitung. Und natürlich gemeinsam Regeln festlegen, soweit es geht. Also klar, umso jünger ein Kind ist, desto schwieriger hat es ein Verständnis für Regeln. Jugendliche auch nicht immer, aber die können den Prozess mehr nachvollziehen. Das heißt, ich muss natürlich irgendwann Regeln vorgeben, aber idealerweise mache ich das auch in so einem Teilhabeprozess. Also ich sage, okay, du hast zum Beispiel jetzt in der Woche mit 6 Jahren hast du dreimal in der Woche darfst du 20 Minuten etwas am Bildschirm machen. So. Aber wie du das machst, das gucken wir, hast du Zeiten, teil dir das selber ein. Und das wäre so ein Begleiten, ne? So ein Prozess, der sich immer sukzessive steigert, je nach Kind, wie das Kind das kann. Und wenn ich merke, das Kind kann da nicht mit umgehen, weil es dann aus der Haut fährt, wenn es vorbei ist, dann muss ich natürlich wieder mehr engere Regeln schneiden, um das Kind auch besser begleiten zu können. Damit es selbstständig lernt, was tut mir wo gut, wie finde ich Mechanismen, auch aufzuhören? Ne? Und wann, was sind vielleicht andere Optionen? Aber wenn ich dem Kind nichts anderes anbiete, wenn ich sage, nee, du, 20 Minuten Bildschirm, danach muss ich arbeiten, sieh mal selber zu, was du tun kannst, ist das immer schwierig, weil dann hat es etwas, wo es sich gerade wohlfühlt, was ansprechend ist, und dann wird der Prozess abgebrochen und es wird quasi so ein Raum geworfen, jetzt guck mal selber zu. So, aber wenn ich das nicht begleite, wird es schwieriger für Kinder.
Du hast ja vorhin schon gesagt, die allgemeine Empfehlung, ich glaube sogar von der WHO, ist es ja kein Medienkonsum oder keine Medien für Kinder bis 3 Jahre. Was ist aber dann darüber hinaus? Also gibt es wissenschaftlich fundierte Empfehlungen dazu, ab wann Kinder mit Medien in Verbindung gebracht werden sollten und vor allen Dingen wie lange pro Tag?
Ja, also auch da, über welche Medien reden wir? Ne? Also bis 3 Jahre natürlich ist da Musik vollkommen legitim. Also am besten natürlich selbst vorgetragen, gesungen. Besitzt nicht jeder die Fähigkeiten, das zu tun. Das ist Kindern aber meistens egal, ob man gut singen kann oder nicht. Das fängt es ja schon an. Ist ein Hörspiel okay mit 3? Ja klar, kann ein Hörspiel okay, aber es kommt auf den Inhalt an. Auch nicht jedes Buch ist geeignet für 3-Jährige. Ja, auch da muss ich schon differenzieren. Also ich muss immer schauen, welches Medium und welcher Inhalt. So. Und wenn wir jetzt über videobasierte Inhalte reden, klar würde ich auch sagen, ne, 0 bis 2 Jahre brauchen die noch keinen Video-Input. mit 3 kommen dann vielleicht mal Fragen auf, die die Welt betreffen. Also, wie sieht ein Wal aus? Wie schwimmt der? Wie groß ist der Mond? Wie steigt eine Rakete in den Himmel? Dann kann ich natürlich ein Medium nutzen, Videoportal, um mal so einen Ausschnitt zu zeigen. Also, na, auch da muss ich mal gucken, was tue ich, mit welchem Kontext. Von daher es ist schwierig zu sagen, es gibt die und die Regeln und das hat die Wissenschaft festgestellt. Wir müssen das immer an die Inhalte koppeln. Und da gibt es natürlich zum Beispiel bei gewaltvollen Inhalten. Ne, das brauche ich eine gewisse Reife, ich muss emotional gefestigt sein, um das verarbeiten zu können. Und da muss man differenzieren, welche Art der Gewalt ist. Es ist eine cartoonhafte Gewalt, die halt sehr abstrakt dargestellt ist, oder ist es eine realistische Gewalt, dann ist das eher für höhere Altersstufen etwas. All das spielt ja mit rein. Also es gibt keine, man kann nicht sagen, pauschal Medien ab 6 und dann ist das halt so, weil das nur gesund sein kann. Nein, wir müssen immer auf den Inhalt, die Wirkungsweise und aufs Kind schauen. Das ist halt in der Medienwirkung fest verankert, dass man sagt, das Individuum spielt eine Rolle. Der Kontext, was bringt das Individuum mit? Ne, in welchem Umfeld, in welcher Situation schaut es etwas? Und der Inhalt ist entscheidend. Und danach muss ich gehen, dann muss ich mich informieren. Das ist ein schwieriger Prozess, aber Erziehung ist halt nun mal anstrengend und schwierig. Und das müssen halt Bildungseinrichtungen auch lernen. Also es gibt nicht die pauschalen Zuschreibungen, das Medium macht das und das Medium macht das, sondern ich muss immer nach Inhalt und Situation und dann quasi Klientinnenschaft schauen, wer sitzt davor.
Gibt es denn wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, welchen Einfluss Medien auf die kognitive Entwicklung von Kindern haben?
Ja, zum Beispiel natürlich, dass vor allem passiver Konsum im frühkindlichen und im kindlichen Alter deutlich dazu beitragen können, dass Spracherwerb vermindert sein kann.
Also Moment, passiver Konsum im Sinne von, die Eltern nutzen ein Smartphone?
Nee, passiv, dass die Kinder nur vorsitzen und nur rezipieren. Mhm. So, das mache ich mit passivem Konsum von Kindern. Also wenn ich ein Kind vorsetze und sage, jetzt schaue mal 3 Stunden Winnie Pooh, so kann das einen Reizreaktionsschema, wo das sofort eintritt. Kann das einen negativen Effekt auf zum Beispiel Sprachvermögen oder halt emotionale Regulierung haben, wenn das wiederholt passiert? Dann ist aber auch die Frage, in welchem Umfeld wächst das Kind auf? Und trägt das nicht auch dazu bei, dass vielleicht auch im Umfeld keine Anreize zum geförderten Spracherwerb geleistet werden? Oder ist das ein Umfeld, wo was emotional schwierig ist? Das kann miteinander korrelieren. Also das hohe Bildschirmkonsum mit schwierigen Verhältnissen im sozialen Umfeld korrelieren. Das heißt, das bedingt sich gegenseitig. Das sehen wir zum Beispiel auch wieder beim Faktor der Mediengewalt, dass Heranwachsende, die eher gewaltvolle Medien konsumieren, auch meistens in einem gewaltvollen Umfeld aufwachsen.
Du hast ja vorhin auch schon einiges zum Thema Social Media Konsum gesagt. Und das ist ja auch immer wieder so ein Thema, auch gerade in den Medien allgemein. Da geht es ja häufiger auch darum, verbietet man Social Media Nutzung ab einem gewissen Alter, beziehungsweise lässt es erst zu ab einem gewissen Alter. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein bisschen so ein Luftschloss, was da aufgemacht wird, ein Traumschloss. Also wenn man sagt, Social Media ab 16 ist ja gerade die Debatte. Das ist mir viel zu undifferenziert. Ich verstehe, was dahinter steckt und ich teile die Sorgen und sehe die Gefahren, die von Mechanismen ausgehen können. Aber auch da, was ist Social Media? Was ist Social Media? Das kann kaum jemand beantworten. Das können die bestimmt beantworten, aber das beantwortet keiner. Weil Social Media ist auch der Familienchat oder Kontakt mit den Großeltern über WhatsApp, auch das ist Social Media. Oder wenn ich von der Schule die Aufgabe bekomme, ich soll mir einen Clip auf YouTube anschauen, auch das ist ein Social Media Kanal. Gemeint sind wahrscheinlich meistens Kanäle wie TikTok und Instagram oder Snapchat, die halt eine Austauschplattform schaffen, wo Algorithmen bestimmte Verhaltensweisen verändern sollen oder beeinflussen sollen. Ja, das ist ein Social Media Kanal, es ist nicht Social Media. Das ist das Obermedium. So, und da muss ich gucken, wovor sollen Kinder und Jugendliche geschützt werden? Vor gefährdenden Inhalten, vor gefährlichen Kontaktaufnahmen durch Erwachsene, vor verstörenden Inhalten und Posts, vor Radikalisierungsmechanismen, die dort stattfinden, vor verkürzter Informationsdarstellung, also durch Filterblasen. Das sind alles Bereiche, wo ich sagen würde, natürlich müssen wir da Kinder und Jugendliche vor schützen. Das sind aber Mechanismen, die auf bestimmten Plattformen aktiv sind. Also müssen wir nicht eher darüber diskutieren, welche Mechanismen versuchen wir ab einem gewissen Alter oder bis zu einem gewissen Alter fernzuhalten beziehungsweise zu verbieten, auch europaweit zu verbieten und nicht welche Plattform an sich. Weil das ist dann zu verkürzt gedacht. Wenn wir sagen, ab 16 ist Schluss, bis 16 ist Schluss, ihr dürft da nicht rein, ja, mit welcher Konsequenz denn? Erstmal welche Konsequenz, was schließt das sonst noch ein? Welche Medieninhalt, die wir ja nutzen, auch Lernplattformen in der Schule und Social Media Kanäle, wenn wir das so sehen wollen. Welches Strafmaß gibt es, wenn Kinder und Jugendliche dagegen verstoßen? Also die sind ja dann meistens nicht straffähig und dann geht es auf die Erziehungsberechtigten zurück. Welche Strafen folgen dann und wer setzt das durch? Wie findet eine Altersverifikation statt? Sagen wir, okay, jeder, der jetzt ein Handy bekommt, hat dann zum Beispiel einen digitalen Pass und muss den erstmal irgendwo hochladen. Wenn wir Datenschutz ernst nehmen, kann das problematisch und herausfordernd werden, aber technisch vielleicht irgendwie umsetzbar. Und dann machen Kinder und Jugendliche, sind die nicht trotzdem auch in diesen Kanälen weiterhin unterwegs, weil die halt Bestandteil unserer aller Gesellschaft geworden sind, des kulturellen Austauschs, des politischen Austauschs, der Kommunikation innerhalb von Familie und Peers. Und das ist gar nicht so leicht, deswegen finde ich diese Forderung Social Media ab 16 so verkürzt gedacht, weil nicht darüber diskutiert wird, über was reden wir denn eigentlich? Also ich finde nicht verkürzt gedacht, Kinder und Jugendliche zu schützen und zu sagen, das dürfen die nicht, über diese Mechanismen dürfen die nicht in Kontakt kommen. Das unterstütze ich komplett. Aber da müssen wir auch genau darüber reden. Wie können wir das implementieren? So, und da gibt es vielleicht Mittel und Wege, wie es zum Beispiel die FSK oder die USK schon machen, also die für die Film Alterseinstufe und die Spieler Alterseinstufe zuständig sind, dass man sagt, okay, es gibt Kriterien, die halt dazu führen, dass gewisse Spiele jetzt in dem Beispiel ab 6, ab 12, ab 16, ab 18 sind. Und dann müssen wir gucken, dass wir die auch durchsetzen. Und dann muss das verschärft werden. Also noch mehr als bei Spielen oder Filmen, wo ja noch immer das Elternprivileg gilt. Also ich kann meinem 8-jährigen Kind natürlich ein Spiel ab 16 geben. Ist erlaubt. Ist nicht verboten. Das muss ich bei Social Media vielleicht nochmal vermehrt reglementieren, zu sagen, okay, Plattformen, die sich nicht dran halten, werden entweder verboten oder ich muss die Hürden so setzen, dass wirklich nur Erwachsene drauf kommen können. Und das geht darüber hinaus, dass ich bestätige, ich bin 18 Jahre alt oder nicht. Das muss aber halt auch Politik mitlösen. Das kann ich als Pädagoge, der jetzt technisch nicht so versiert ist, wie man dann halt technische Systeme entsprechend programmieren muss, kann ich da wenigstens beitragen. Ich kann nur sagen, was sind Altersrealitäten und wie können wir pädagogisch auch damit umgehen? Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, welche Rolle spielen denn Bildungseinrichtungen in dem Ganzen? Also ich denke da insbesondere an so Ideen zu sagen, wir brauchen dringendst ein Schulfach Medienkonsum beispielsweise. Ist das eine Sache, die du sinnvoll findest?
Also wenn nicht Medienkonsum, sondern fände ich ein Schulfach Medienbildung oder Medienkompetenzvermittlung sinnvoller. Wo da natürlich, die Debatte ist in der Medienpädagogik schon sehr alt. Soll das Medienpädagogik im Schulsystem zum Beispiel über ein Fach gelöst werden oder als Querschnittsaufgabe gedacht? Gibt immer wieder Strömungen, die sagen, dann das ist besser, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es muss einfach als Aufgabe erstmal anerkannt werden und dass wir das ernst nehmen. Ob das jetzt ein Schulfach wird, ab der ersten Klasse meiner Meinung nach und natürlich auch schon in der Kita, muss das auch irgendwie vorkommen. Das ist, glaube ich, erstmal dahingestellt, wie man das umsetzt. Aber es ist wichtig, schon früh nicht nur aufklärerische Arbeit zu leisten, sondern auch Kompetenz im Handeln zu vermitteln. Weil Medienkompetenz, das ist übrigens ein originärer Begriff aus der Medienpädagogik, den Dieter Barke, also einer der Ikon der medienpädagogischen Wissenschaft, begründet hat. Und er hat ihn aus einer kommunikativen Kompetenz abgeleitet. Also bei Medienkompetenz geht es nicht darum, nicht nur technische Geräte bedienen zu können, sondern vor allem kommunikativ, reflexiv damit handeln zu können. Also ich kann meine Bedürfnisse kommunikativ auch in Medien mitteilen, aber ich kann auch Medien mitgestalten und weiß auch um Mechanismen, die mich vielleicht negativ beeinflussen. Also das ist so verkürzt jetzt Medienkompetenz in a nutshell. Also kommunikative Kompetenz. Und das gehört natürlich in Bildungseinrichtungen. Weil, das meinten, das hattest du ja auch mit dem Zitat im Eingang, es gibt nicht nur Lesen, Rechnen, Schreiben, sondern halt auch in Medien kommunizieren. So, und das muss erlernt werden, weil mediale Zeichensprache, zum Beispiel Bildsprache, videobasierte Sprache, Musik, auch da sind Sprachsysteme hinter, die gewisse Mechanismen haben, wo ich halt Botschaften mitgestalten kann. Und wenn ich diese Mechanismen verstehe, verstehe ich auch eher, wie ich beeinflusst werden kann von anderen. Also wenn ich zum Beispiel die InfluencerInnen sehe mit einem Foto in Social Media, dann und ich weiß, wie das gemacht wurde, weil ich es vielleicht auch selbst getan habe, also Fotografie gelernt, verstehe ich, aha, da ist der Filter drauf. Das ist leicht von oben fotografiert, um vielleicht unschuldiger zu wirken. Und das ist nicht das erste, das ist nicht ein Schnappschuss, sondern eins von 500 Fotos, was ausgewählt wurde. So, dann verstehe ich auch Botschaften anders, weil natürlich in digitalen Inhalten, vor allem im Internet, viel über bild- und videobasierte Sprache halt Sachen, Inhalte vermittelt werden. So, deswegen muss ich die erlernen. So, ich kann die zwar konsumieren und irgendwie aufnehmen, aber um das reflektiert aufnehmen zu können, muss ich die Sprache dahinter lernen. Das kann auch Medienkompetenz leisten. Und dann, das kann auch Schule leisten, auch im Fachunterricht. So, der Deutschunterricht, Geschichtsunterricht kann das leisten. Also, ne, Klassiker dafür. Ist auch implementiert in den Kernlehrplänen, je nach Bundesland. Aber auch im Sportunterricht kann ich handlungsorientiert, das ist nur so ein nächstes Schlagwort, was wir in der Medienpädagogik benutzen, handlungsorientiert in dem Sinne, ich lerne nicht nur Wissen darüber, sondern ich lerne etwas auch anwenden. In dem Sinne, dass ich lerne, zum Beispiel im Sportunterricht, kann ich selbst Videoaufnahmen von meinen Bewegungsabläufen erstellen und die dann schneiden. Also aus diesem passiven Konsum rauskommen und merken, okay, digitale Endgeräte, sei es das Smartphone, das Tablet oder der PC, sind nicht nur Konsumgeräte, sondern ich kann aktiv produzieren, gestalterisch tätig werden, weil ich das in unserer Gesellschaft sowieso auch lernen muss. Also spätestens ab Berufseintritt wird das relevant. Und umso eher ich das lerne, selbstgestalterisch mit Medien handeln zu können, desto eher startet auch so ein reflexiver Prozess, Sachen durchschauen zu können. Oh, und das war eine Bildungseinrichtung, muss das einen Platz haben.
Und dann kommt ja auch noch die ganze aktuelle KI-Entwicklung dazu. Also diese ganze Medienkompetenz, Medienbildung und so weiter, das nimmt ja immer mehr an Fahrt auf, ist zumindest mein Eindruck, ja. Weil eben KI auch immer mehr Einzug in unser aller Leben ja nimmt. Ja. Welche Auswirkungen kann das haben?
Hat schon große Auswirkungen. Es wird ja oft von KI-Kompetenz oder AI-Literacy gesprochen. Meint im Grunde immer alles das Gleiche. So, ne? Ich benutze immer noch weiter Medienkompetenz, weil das ganz gut andockt. Man kann diesen Medienkompetenzbegriff auch noch technisch erweitern. Das ist durchaus sinnhaft, das zu tun, also um Geräte erweitern, nicht nur um mediale Inhalte. Aber auch bei KI geht es ja um Kommunikation. So, die KI spricht mit uns, beziehungsweise wir sprechen mit der KI. Und die Daten, der Algorithmus dahinter hat natürlich verstanden, wie Sprache, nicht verstanden, also Quote, verstanden, wie Sprache funktioniert, wie mediale Botschaften übermittelt werden müssen, damit die eine gewisse Reaktion hervorrufen. Und das ist ja mediale Kommunikation in Reinsform, die wir in der Medienpädagogik hier auch forcieren und wo wir dann eine reflexive Sichtweise für aufbauen wollen. Das heißt, umso medienkompetenter ich werde, desto eher kann ich auch verstehen, wie KI-Systeme funktionieren und mich beeinflussen. Und ich kann verstehen, dass natürlich dass jetzt kein freier Wille dahinter steht, sondern dass ich vielleicht bei aktuellen KI-Systemen auch absichtlich emotional beeinflusst werden soll. Weil eine emotionale Bindung an ein Gerät oder an eine Technik dazu führt, dass ich das häufiger benutzen möchte, dass ich ein größeres Vertrauen aufbaue. So funktioniert unser Gehirn. Also das, was wir zum Beispiel wie Vertrauen oder Einstellung entsteht, ist vor allem affektiv basierend, also auf Emotionen basierend, auch wenn der logische Prozess dahinter etwas anderes sagt. Erstmal ist die emotionale Bindung entscheidend, ob ich etwas nutze. Und das kann KI sehr gut simulieren. Ne? Sie zeigt keine Emotionen, aber sie kann die hervorrufen. Und umso eher ich das verstehe und auch mit solchen Systemen mich auseinandersetze, auch kommunikativ auseinandersetze und das dann im Bildungssystem rahme, kann ich dann vielleicht auch konstruktiver damit umgehen. Worüber wir diskutieren müssen, ist, wollen wir solche Systeme, die Emotion quasi abbilden, simulieren, in Bildungseinrichtungen einsetzen? Also gibt es dann neben der menschlichen Lehrkraft auch die KI-Lehrkraft, die empathisch auf mich eingeht und mich beim Lernprozess unterstützt, also im Unterricht? Und das sehe ich immer noch auch kritisch, weil es ja immer noch diese Simulation von Emotionen ist und vielleicht auch keine Regulation dahinter steckt im Sinne von, ich sage dir jetzt absichtlich auch mal, was du falsch machst und halt auch vielleicht einen harschen Ton, weil du es sonst nicht verstehst. Das kann ein Mensch ganz individuell drauf eingehen. Eine Maschine versucht erstmal pleasend zu sein. Also ne, ich möchte eine positive Reaktion hervorrufen und deswegen ist die ja biased schon im Kern. Menschen sind auch biased, aber die ist halt biased per Algorithmus. So, und das sehe ich kritisch. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass Heranwachsende neben Bildungssystem klar mit Social Companions auch agieren werden. Also zum Beispiel haben wir in Snapchat MyAI eine Sprach-KI, mit der ich mich schreiben kann. Das wird auch in anderen Bereichen vermehrt kommen und die dann auch zum Lernen benutzt werden, weil die KI natürlich ja auch, umso mehr Daten sie sammelt über uns individuell, uns auch individuellere Lernangebote präsentieren kann. Ja, also jetzt mal ein bisschen dystopischer gedacht, in den nächsten 5 bis 10 Jahren könnte eine KI sagen, pass auf, ich habe die E-Mails von deinem Lehrer gescheckt und deine Noten. Ich weiß aber auch, mit wem du in Kontakt stehst und welche Videoportale du gut findest und welche Clips. Die nächste Mathearbeit steht an. Ich habe dir mal 3 Social Media TikTok-Clips zusammengestellt, wo du Mathe mitlernen kannst. So in deinem Stil. Und dann lernt das Kind damit und schreibt vielleicht dann eine gute Note oder auch nicht. Aber wenn es eine gute Note schreibt, sagt er, hat ja geklappt. Und ich wurde positiv verstärkt. Was irgendwie, das klingt ja erstmal toll, kann aber natürlich daran enden, dass ich mich von Firmen abhängig mache, vom Algorithmus abhängig mache, der ja nicht will, dass ich die gute Note schreibe, sondern der Gedanke dahinter ist, nutze es möglichst lange und intensiv und in allen Lebensbereichen. Ja. So, und da muss dann eher wieder auch reguliert werden. Schwierige Herausforderung, aber auch da gibt es keine Musterantwort.
Also wirklich schwierige Herausforderung. Du sagst dasselbe mit Blick auf die Medienkompetenz, wie sie aktuell bei Kindern und Jugendlichen ausgelegt ist und vielleicht so ein bisschen zukunftsmäßig gedacht. Wo geht die Reise dahin? Was glaubst du?
In Deutschland sehe ich es schwierig. Also, wenn wir jetzt im Bildungssystem bleiben. Ja. Weil natürlich die aktuelle Debatte über Social Media ab 16, Smartphone-Verbot in Schulen, also der eigenen Smartphones in Schulen und Unterricht, dazu führt, dass wir uns immer weiter von der eigentlichen Lebensrealität im Bildungssystem verabschieden. Weil die Heranwachsenden werden in einem System groß, was digital, also in einer Gesellschaft groß, wo digitale Medien omnipräsent sind und von allen benutzt werden und für Gestaltung von Gesellschaft benutzt werden. Aber im Bildungssystem soll dann kein Platz da mehr für sein. Das ist dann schwierig. Das wird auch nicht gefordert. Also auch von den Leuten, die sagen, Social Media ab 16, die sagen nicht jetzt alle digitalen Medien raus. Die Debatte hatten wir vor 2 Jahren, als es um Digitalisierung in Schulen geht und diese Schweden-Studie aufkam. Da sollte man sich mal lieber die Zahlen anschauen, was wirklich drinsteht in den Schweden-Studien. Die sagt, ja egal, ist ein anderes Thema. Aber ist gerade, wo geht die Reise hin? Deswegen müssen wir halt Medienbildung, Medienkompetenz ernst nehmen als Bildungsaufgabe ab der Kita, was nicht bedeutet, in der Kita sollen jetzt 20 Tablets angeschafft werden und die luftigsten Spiele-Apps. Nein, ich muss diese reflexive Auseinandersetzung handlungsorientiert angehen. Das heißt, ich muss Medieneinflüsse thematisieren. Ich muss aber auch Wege zeigen, Medien gestalten zu können, also ne, damit aufwachsen können. Und das muss ich in der Schule fortsetzen. Dann nochmal vermehrt Themen wie Gefahrenpotenziale in verschiedenen Systemen. Wann ist genug? Aber was kann ich auch Tolles damit machen? Wie kann ich auch Selbstausdruck, Kreativität fördern? Wie kann ich vielleicht Identitätsprozesse unterstützen? Auch das sehen wir über digitale Medien. Also vor allem bei Heranwachsenden, die in ihrem konkreten sozialen Umfeld keine Bestätigung erhalten oder bestimmte Lebensweisen nicht ausleben dürfen, kultureller Grund, aus kulturellen, sozialen, religiösen, politischen Gründen, die aber gerade in digitalen Medien diesen Anknüpfungspunkt finden und dann doch dort oder mithilfe dessen eine gute Identität ausprägen können. Auch das müssen wir schulen im Bildungssystem. Wie erlange ich das? Wie kann ich das forcieren? Und natürlich diese Kommunikation durchschauen, durch selber tun, um halt auch nicht nur aktuelle Inhalte, sondern auch gegenüber dem gewappnet zu sein, was KI halt mitbringt. Genau, deswegen ist es wichtig, Medienbildung fest zu implementieren, in jedem Bildungsbereich als Pflichtaufgabe anzusehen, die Ausbildung dort zu verbessern, zum Beispiel im Lernstudium. Ich habe selbst Lehramt studiert, es ist auch schon ein bisschen her, aber ich bin auch noch viel mit Lehrkräften in Kontakt. Ist das an vielen Universitäten keine Pflicht, ne? Also Medienpädagogik. Also man kann super drumherum kommen im Studium und dann muss man auch als Lehrkraft nicht diese Fortbildung besuchen, die dazu angeboten werden. Also ich komme immer drumherum, wenn ich es will. Und das verschärft das Ganze ja noch. Ne? Also ich werde immer abwehrender, weil ich mich nicht mit den Lebensrealitäten auseinandersetze. Im pädagogischen System, jetzt in der sozialen Arbeit, haben wir die große Herausforderung, dass die Kinder und Jugendlichen oft zu uns kommen, die halt eben nicht die soziale Rahmung haben, wo das zu Hause vielleicht aufgefangen wird durch die Familie, durch die Elternregeln, sondern meistens die vielleicht keinen Zugang zu entsprechenden Bildungsinhalten haben oder halt, wo die Eltern das ganz lose betrachten oder denen das egal ist, was man so in Medien macht. Und die sind dann meistens auch in zum Beispiel in der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder auch in der stationären Jugendhilfe. Und mit denen müssen wir ja auch Dinge aufarbeiten und thematisieren. Und da müssen wir viel näher an die Lebenswelt heran. Das heißt, wenn wir da sofort mit Verboten kommen, wird die pädagogische Beziehungsarbeit viel, viel schwieriger. Und wenn zum Beispiel Social Media ab 16 ist, dürfen wir nicht gemeinsam in den Räumen mit denen sein, also in digitalen Räumen, wo sie sich aufhalten, weil zum Beispiel Jugendarbeit, vor allem die offene, muss sich dran halten an die Altersvorgaben. Die dürfen nicht sagen, okay, der pädagogische Zweck heiligt sich jetzt die Mittel und ich darf trotzdem rein. Nein, die dürfen da nicht rein. So, und das erschwert natürlich gerade die Arbeit mit den Heranwachsenden, die halt gerade betroffen sein können von schädlichen Einflüssen.
Das klingt alles in allem auf jeden Fall sehr herausfordernd.
Ja.
Was würdest du denn sagen? Also wenn jetzt beispielsweise Eltern, Erzieherinnen, Erzieher, Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und sagen, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich bin unsicher, wie kann ich mein Kind oder das Kind, das ich hier gerade betreue, ansatzweise vernünftig in diesem ganzen Thema Medienkompetenz begleiten? Wo kann ich mich melden? Gibt es Anlaufstellen?
Es gibt unterschiedliche Vereine, die Projekte starten, zum Beispiel die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, GMK. Da bin ich jetzt nun mal im Vorstand, deswegen sage ich das so. Aber es gibt auch bundesweit natürlich Vereine, kleine, auch örtliche Vereine, die sich drum kümmern. Und es gibt echt gute Angebote im Internet, wie zum Beispiel ClickSafe oder Schauhin, die halt auch für Eltern Erstinformationen bereitstellen zu verschiedenen medialen Themen und das aus meiner Sicht relativ differenziert aufbauen und nicht sagen, okay, das Verbot ist die erste Maßnahme, die du ergreifen musst, alles dahinter ist dann optional, sondern gucken, okay, aus welchen Beweggründen macht ein Kind etwas, was ist das Interesse, was ist gerade angesagt und wie kann ich das rahmen und das Kind auch schützen. Also das sind so Anlaufstellen. Oder gutes Aufwachsen mit Medien, das ist quasi so ein kooperativer Überverband, die sammeln halt auch nochmal Seiten, wo genau Informationen dazu finden sind. Und das ist eine Anlaufstelle. Und dann kommt es natürlich immer auf die Kommune an, wo ich groß werde. Manchmal haben die Jugendämter entsprechende Angebote. Manche Stadtbüchereien stellen sich dem Thema und sagen, wir machen Freizeitangebote zum Aufarbeiten. Genau, das sind so Dinge, wo Eltern quasi anknüpfen können. Und Elterncafés oder selber begründen. Ich glaube, das ist wichtig, immer objektiv an die Sache ranzugehen und nie mit dieser, ich bin schutzlos, ich möchte wissen, wie kann ich das möglich alles kappen. So, und dann verlieren wir nämlich Kinder und Jugendliche.
Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Herausforderung. Ich bin auch tatsächlich, auch vielleicht aus persönlichen Gründen, sehr gespannt, wo die Reise dahin geht. Danke, Eike Henning. Hat mich sehr gefreut, dass du unser Gast warst.
Ja, vielen Dank.
Eine letzte Frage habe ich noch zum Schluss. Die stellen wir immer all unseren Gästen. Und zwar würde ich gerne wissen, wann du das letzte Mal Kopfhörer getragen hast und was da herauskam.
Also In-Ear-Kopfhörer, keine Over-Ears wie die, habe ich, ich glaube, gestern Abend ein Hörspiel gehört. Ja.
Und das war's. Alles klar. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Hat mich sehr gefreut. Bis bald.
Ja, bis bald. Danke.
Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns, dann meldet euch gerne via Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de bei uns. Und ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid.